Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 1, Vers 3 begrüßen die Kirchenräte die Gemeinde und alle Gäste hier in der Kirche, sowie alle, die den Gottesdienst zu Hause verfolgen. Der Gottesdienst wird geleitet von Pastorin Eva Maria Franke. Und an der Orgel begleitet uns Lore Wortelin. Die Türkollekte heute ist für die Palliativpflege der Bürgerhilfe Emlichheim bestimmt. Nächsten Sonntag laden wir zum Gottesdienst mit Einführung des neuen Kirchenrates und Gemeindevertreter in die reformierte Kirche ein. Pastorin Franke wird den Gottesdienst leiten. Es gibt keinen Kirchencafé. Die Kollekte ist dann für den Posaunenchor bestimmt. Am Dienstag um 14.30 Uhr trifft sich der Seniorenkreis zum Besuch bei der Feuerwehr. Der Altpapiercontainer steht am Mittwoch bei der altreformierten Kirche. Die Jungschar trifft sich am Mittwoch um 18 Uhr im reformierten Gemeindehaus. Die reformierten Abkündigungen, der Frauentreff kommt am Montag um 19.30 Uhr zusammen. Monique Jakobs ist zu Gast und stellt ihren Pflegedienst vor. Der Frauenkreis ist hierzu herzlich eingeladen. Die altreformierten Abkündigungen. Am Donnerstag um 20 Uhr trifft sich der Kirchenrat. Ebenfalls am Donnerstag um 20 Uhr trifft sich der Finanzausschuss. Der Kirchenrat der altreformierten Kirche gibt Folgendes bekannt. Jenny Altena und Herbert Derks scheiden turnusgemäß aus dem Kirchenrat aus. Die Gemeinde hat dem Kirchenrat Vorschläge gegeben und der Kirchenrat hat diese bedacht und zwei Kandidaten nach ihrer Bereitschaft gefragt. Nun sind wir froh, dass für das Amt der Diakonin Helma Niebuhr und für das Amt des Ältesten Markus Zwafering bereit sind, im Kirchenrat mitzuarbeiten. Die Gemeinde wird aufgefordert, die Kandidatur mittels einer Personenwahl am 21. April in einer Gemeindeversammlung nach dem Vormittagsgottesdienst zu bestätigen und wir planen die Einführung bzw. Verabschiedung am 5. Mai. Briefwahlunterlagen können bei den Bezirksältesten angefragt werden. Am 21. April findet um 14 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst hier in der altreformierten Kirche statt. Der Gottesdienst wird von Saskia Klompmacher und von Angelique Roppert vorbereitet. Thema ist Gott ist wie Himbeereis. Hierzu sind wir herzlich eingeladen. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern. Wir wollen uns sammeln zum Gottesdienst im stillen Gebet. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Darum bekennen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält zu jeder Zeit und der niemals ein Werk seiner Hände preisgibt. Amen. Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns als Eingangslied singen das Lied 440, die Strophen 1 bis 4. Lasst uns beten. Gott des Himmels und der Erde, wir danken dir, dass du mitten in der Zeit der Welt diesen Tag heute für uns gemacht hast. Jeder Sonntag erinnert uns an den Tag der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns an diesem Tag erinnerst, wie freundlich du uns zu dir rufst und wie du uns Ruhe schenken möchtest für Leib und Seele. Dein Wort, Herr, hat die Welt geschaffen. Mit deinem Wort erhältst du uns, von deinem Wort leben wir. Wir denken nun an das, wodurch wir dich vergessen haben, was uns erschreckt hat, wo wir meinen, uns sei Unrecht geschehen oder wo wir Unrecht an anderen getan haben. Du bist treu, aber wir vergessen dich leider oft. Und so bitten wir dich, lass uns Abstand gewinnen von dem, was hinter uns liegt und neues Vertrauen zu dir fassen. Lass uns die Osterfreude nicht so schnell wieder vergessen. Überströme uns mit deinem heiligen, heilmachenden Geist. Amen. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief an seinen Freund Timotheus, und wir dürfen mit Timotheus Gottes Gnadenzuspruch hören: Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Amen. Wir hören als Weisung Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 40. Kapitel, die Verse 26 bis 31.
Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du da sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt den Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt. Starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde.
Lasst uns auf die Weisung antworten mit dem Lied 114, die Strophen 1 bis 4. Wir wollen beten. Herr und Gott, vieles wird geredet und vieles wird geschrieben. Dein Wort aber ist anders als alle Worte der Welt. Es ist das Wort in unser Leben hineingesprochen. Ein Wort, das ermutigt, ein Wort, das trifft. Es ist wahr und bleibt für immer. Es ist lebendig und drängt zum Tun. Herr, lass uns hören, was du sagst. Amen. Wir hören als Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes, aus dem 20. Kapitel, die Verse 19 bis 29.
Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Da sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und siehe meine Hände. Streck deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.
Lasst uns miteinander singen als Predigtlied den Psalm 116, die Strophen 1 bis 5.
Thank you.
Liebe Gemeinde, als Predigttext hören wir aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 9. Den dritten Vers haben wir schon als Wochenspruch auch gehört. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbar werden. Darüber könnt ihr euch freuen. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet, denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der zukünftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. Amen. Liebe Gemeinde, sicher haben einige von euch schon mal eine Erbschaft gemacht. Ich stehe gerade persönlich, wie ihr wisst, ja auch in dieser Situation. Es ist da etwas übrig vom Leben meiner Mutter, was sie mir und meiner Schwester und mir vererbt. Manches, was einem vererbt wird, ist vielleicht auch eine Last. Und man steht vor dem Haus und denkt, was behältst du, was schmeißt du weg? Kannst du das, darfst du das wegschmeißen? Was kann man vielleicht noch verkaufen? Was ist einem aber vielleicht doch so wichtig und lieb, dass wir es nicht weggeben wollen? Gerade Gegenstände, die von einem lieben Menschen vermacht werden, sind doch etwas, an dem das Herz hängt. Ein besonderes Schmuckstück vielleicht, eine alte Bibel. Vielleicht haben wir uns abgewehrt, als früher mal die Großeltern oder die Eltern gesagt haben, dieses Stück, das sollst du dann mal bekommen. Und haben dann gesagt, nein, will ich nicht oder müssen wir denn jetzt schon darüber reden? Man will sich nicht mit dem Tod eines Menschen abfinden. Aber dann ist es doch irgendwann soweit. Und dann ist es uns doch ein gutes Gefühl, einen besonderen Gegenstand von dem Menschen noch zu haben, der einen zusätzlich zu dem, was man im Herzen und im Kopf hat, an den Menschen erinnert. Das ist das Entscheidende beim Erben, dass man gute Gedanken, gute Gefühle mit dem verbindet, was man bekommt. Weil das meiste, was man sonst bekommen könnte, das kann man sich auch selber kaufen. Und ansonsten hat man ja eigentlich alles, was man braucht. Klar gibt es Menschen, denen geht es nur um das Besitzen. Aber bei den meisten Erbstücken ist es doch so, dass es um die guten Erinnerungen geht, die mit ihnen verbunden sind. Das macht sie einmalig, besonders. Ich selbst habe auch so ein einmaliges Erbstück aus den Händen meiner Großeltern, väterlicherseits. Bibeln habe ich genug, in allen möglichen Größen und Drucken und Übersetzungen. Aber eine Bibel ist mir besonders wertvoll, denn mein Großvater hat in diese Bibel hineingeschrieben, was ein Stück Geschichte meiner Familie und ein Stück deutsche Geschichte ist. Mein Großvater Willi Franke hat diese Bibel auch benutzt, um als Lektor Gottesdienste zu halten, und hat da hineingeschrieben, die Traubibel vom 22. Mai 1929, also da haben meine Großeltern Willi und Irene Franke geheiratet, die Traubibel verbrannte am 13. Februar 1945 in Dresden. Das waren die schweren Bombenangriffe auf Dresden. Die wieder angeschaffte Bibel blieb zurück, als wir am 5. September 1960 Flüchtlinge im eigenen Vaterland wurden. Da sind wir aus dem Osten Deutschlands rübergekommen, noch ein knappes Jahr vom Bau der Mauer hier in den Westen. Und dann schreibt Großvater weiter in dieser Bibel: Diese Bibel schenkte mir Mutter, als ich die Arbeit im Grenzlandheim in Emlichheim aufnahm im Februar 1961. Die Bibel, ich benutze sie nicht mehr zum Lesen. Es ist die alte Luther-Übersetzung. Wir haben neuere Übersetzungen mit besserer, verständlicher Sprache. Aber diese Bibel werde ich nicht wegschmeißen. Denn sie ist ein Erbe, das Verantwortung auferlegt. Ein Erbe, das ich bewusst antrete. Aber es ist auch ein Erbe, das mich an liebe Menschen erinnert. Das ist, was bei ererbten Gütern zählt. Die Liebe, in der sie uns gegeben worden ist, sind die Liebe, die uns mit den Menschen verbindet, die uns etwas vererbt haben. Vom Erben, liebe Gemeinde, spricht auch unser Predigttext. Der erste Petrusbrief bezeichnet seine Leser als Erben, denn auf sie wartet ein Erbe, das niemals vergeht. Das meiste, was wir erben, ist doch etwas, was dann irgendwann mal kaputt geht, zerfällt. Und wenn wir niemanden haben, dem wir es weitergeben können, dann vielleicht doch im Altpapiercontainer oder irgendwo landet. Es geht aber hier um ein Erbe, das niemals vergeht, das ewigen Bestand hat. Auch wir sind Erben dieses Erbes. Durch die Taufe sind wir in den Kreis derer hineingenommen, die eingeladen sind, das Erbe anzutreten. Und mit unserer Konfirmation oder unserem öffentlichen Glaubensbekenntnis haben wir uns selbst entschieden, dieses Erbe anzutreten. Das ist ja immer die Frage bei einem Erbe. Wollen wir das Erbe antreten? Lohnt es sich, sich in die Reihe der Erben einzufügen? Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir uns unseren Predigttext genauer anschauen und fragen, was ist das nun, dieses unvergängliche Erbe, von dem der erste Petrusbrief spricht? Zunächst stellt der Verfasser des ersten Petrusbriefes fest, dass Gott uns in seinem großen Erbarmen neu geboren hat. Es wurde also ein neuer Anfang gesetzt. Wir sind wieder lebendig, nicht mehr dem Tod verfallen. Neu geboren. Und Gott erfüllt uns mit einer lebendigen Hoffnung. Wir dürfen voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Wir können uns freuen auf das, was wir erben. Das wird keine Last sein, keine alten Schulden oder etwas, was uns auferlegt wird, sondern nein, es wird ein Grund zum Freuen sein, das, was wir dann erben. Die Hoffnung hat einen guten, sehr guten Grund, sehr soliden Grund: Jesus Christus. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, er hat den Anbruch des Gottesreiches gepredigt, Kranke gesund gemacht, Schuldbeladene wieder freigemacht. Und er hat Forderungen gestellt, ja, Feinde zu lieben und nicht als erstes auf Äußerlichkeiten zu schauen. Aber mit diesen Forderungen hat er auch schon eine Ahnung aufkeimen lassen, was Leben im eigentlichen Sinn sein könnte. Und schließlich hat er sich ans Kreuz hingegeben, damit wir Frieden haben mit Gott. Jesus Christus ist Grund unserer Hoffnung und das vor allem darum, weil er auferstanden ist. Ostern ist sozusagen das Schlüsseldatum für unsere Hoffnung. Ostern zeigt, dass alles, was Jesus Christus gesagt und getan hat, göttlicher Wille ist, der göttlichen Wahrheit entspricht. Dass Gott Jesus Christus aus dem Tod geholt hat, zeigt, dass er der rechtmäßige und rechthabende Sohn Gottes ist. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Grund unserer Hoffnung, weil sie uns zeigt, dass auch wir als Schwestern und Brüdern des Sohnes Gottes wie er leben werden. Und so können wir jetzt sagen, liebe Gemeinde, was es ist, was wir erben werden. Was ist das Erbe? Unser Erbe, das niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird, ist das neue Leben, das Gott im Himmel für uns bereithält. Das ist unser Erbteil, das uns mit unserer Taufe vermacht wurde. Und es ist und bleibt unser Erbe, selbst wenn wir nicht mehr auf dieser Welt bleiben, durch die Auferstehung Jesu vom Tod ist und bleibt es unser Leben, das uns vererbt wird. Der Sieg Gottes, der Sieg Jesu Christi über die lebensfeindlichen Kräfte, das neue Leben, das er ermöglicht hat, das nimmt uns niemand mehr. Das kann uns niemand streitig machen. Es gibt ja den schönen Spruch, sind Sie noch verwandt oder haben Sie schon geerbt? Weil es dann doch manchmal Streitigkeiten gibt, wer kriegt was und so weiter. Aber dieses Erbe, was uns durch Jesus Christus zukommt, das kann uns niemand streitig machen, das frisst keine Erbschaftssteuer oder sonst irgendwas auf, gar nichts. Das ist das Bedeutendste an unserem Erbteil. Niemand kann es uns wegnehmen. Das ist das Entscheidende. Unser Erbe ist nämlich nicht der Nachlass eines oder einer Toten, denen wir ein respekt- und liebevolles Andenken bewahren. Unser Erbe ist das Geschenk eines Lebendigen, der uns mit dieser Gabe sein Leben, ja sich selber schenkt. Wir bekommen ein Erbe von einem Lebendigen. Und das, liebe Gemeinde, das kann unser Leben verändern. Dadurch wird unser Leben nämlich hier und jetzt schon zu einem neuen Leben. Darum sind wir hier und jetzt schon neu geboren, auch wenn die Vollendung erst im Himmel bei Gott auf uns wartet. Wir sind jetzt schon wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung. Und das bedeutet mit den Worten dessen gesagt, von dem wir das Erbe bekommen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir dürfen hoffen auf Leben, weil Jesus Christus uns sagt, ich begleite euren Weg. Ich stütze euch, wenn es nötig ist. Ich lasse euch Freiräume, die ihr braucht. Mir ist nichts Menschliches fremd. Keine Schuld, kein Versagen, kein Irrtum. Aber ich bin trotz allem für euch da, darum scheut euch nicht, damit zu mir zu kommen. Meine Liebe zu euch, so sagt uns Jesus Christus, hängt nicht an euren Leistungen. Ich freue mich über euer Glück. Doch ich will ebenso zu euch halten, wenn es euch dreckig geht. Ich bin bei euch, wenn ihr leidet, wenn es still und einsam um euch wird, wenn Trauer oder Verzweiflung euer Leben verdunkeln. Und wenn ihr mir mal den Rücken kehrt, ich schlage die Tür hinter euch nicht zu. Sie bleibt auf, sie bleibt offen, ihr könnt jederzeit wiederkommen. Liebe Gemeinde, wir sind jetzt schon neugeboren zu lebendiger Hoffnung. Das bedeutet, mit den Worten dessen gesagt, von dem wir das Erbe bekommen haben, Jesus Christus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das heißt, Jesus Christus sagt euch, eure lebendige Hoffnung, das ist nicht vergebens. Sie kommt zum Ziel, sie erfüllt sich. Euer Glauben wird verwandelt werden in Sehen. Eure Anfechtungen werden in der Freude münden. Euer Tod wird dem Leben nicht standhalten. Denn selbst wenn ihr euer Leben auf dieser Welt aus der Hand geben und sterben müsst, euer unvergängliches Erbe bleibt gültig, kann euch niemand streitig machen. Gott wird euch um dieses Erbes willen nicht aus seiner Hand lassen. Dieses Erbe, das ist das Wohnrecht in seiner neuen Welt. Diese neue Welt, die keinen Zweifel und Angst und Anfechtung, die den Tod nicht mehr kennt. Ihr werdet Geborgenheit zu Hause finden bei Gott. Wir sind jetzt schon wiedergeboren, liebe Gemeinde, zu lebendiger Hoffnung. Und das bedeutet auch, dass Gott in uns einen tragfähigen Glauben erweckt. Einen unerschütterlichen Glauben, ein Vertrauen auf Jesus Christus, das allen Anfechtungen standhält. Der erste Petrusbrief stellt fest, dass die Menschen, an die er gerichtet ist, Jesus lieben, obwohl sie ihn nicht sehen. Dass sie trotz allem jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und diese Menschen damals, die hatten es alles andere als einfach. Ihr Lebensstil, ihr christlicher Glaube, das wurde von ihrem Umfeld sehr kritisch betrachtet. Sie sind Verdächtigungen und Anschuldigungen ausgesetzt. Sie riskieren, wegen ihres Glaubens vor Gericht gestellt zu werden. Sie werden von Andersdenkenden verfolgt. Sie müssen sich ihren Glauben etwas kosten lassen. Aber trotzdem verlieren sie ihren Glauben nicht. Er ist ihnen kostbar, weil er sie trägt. Jesus lieben, obwohl wir ihn nicht sehen, nicht begreifen können, wie Thomas es konnte einst. Das ist nicht immer einfach, liebe Gemeinde, aber dieser Glaube, er wird uns retten. Wir sind Erben, liebe Gemeinde. Wir haben unseren Glauben von unseren Vätern und Müttern im Glauben vermacht bekommen. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass wir Erblasser sind, dass wir etwas vererben, unseren Kindern und Enkeln im Glauben. Wir haben ein kostbares Gut geerbt und zu vererben. Wir sind Erben des neuen Lebens. Zu Beginn hatten wir ja festgestellt, bei den ererbten Gütern zählt die Liebe, die sie uns wertvoll macht. Könnten wir die Liebe des Erblassers nicht empfinden oder erwidern, wäre uns das Erbe nichts wert. Das unvergängliche Erbe, was wir von Gott bekommen, es ist ein Erbe der Liebe. Unser Glaube kann und bleibt unerschütterlich sein. Unsere Hoffnung bleibt lebendig. Unser Erbe bleibt wertvoll, liebe Gemeinde, weil wir ein Erbe voller Liebe bekommen und darum auch das Erbe liebevoll weitergeben können. Unser Erbe, das ist neues Leben. Unser Erbe ist das, was uns Gottes Liebe schenkt. Oder umgekehrt, das ist Gottes Liebe, das neue Leben. Amen. Liebe Gemeinde, lasst uns singen das Lied 100, die Strophen 1 bis 4. Lasst uns beten. Auferstandener Herr, den kein Grab mehr hält, den keine Zeit mehr begrenzt, den kein Gedanke mehr fasst, in dir steht das Unbegreifliche vor uns, wird das Unmögliche wahr. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die in sich selbst gefangen sind und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten trauen, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, die dich suchen wie die Luft zum Atmen, die sich sehnen nach der Freiheit der Kinder Gottes, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, denen keine Hoffnung bleibt, die in Bedrängnis verstummen, die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die sich selbst verloren haben, in der Gewalt ihrer Selbstsucht, die Andersdenkende verachten, die blind geworden sind für die Weite und Würde und Widersprüchlichkeit allen Lebens, bitten wir dich, auferstandener Herr, erbarme dich unser. Auferstandener Herr, in dir wird das Undenkbare wahr. Der Tod ist zur Tür ins Leben geworden. Wir können dieses Geheimnis nicht begreifen, aber wir wollen im Glauben uns da reingeben, dass du uns nahe bist und uns zum Leben führst. Wir wollen im Glauben als deine Kinder und Erben dir Vertrauen und Hoffnung gewinnen. Ja, Herr, dir vertrauen wir uns an, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte wollen wir dann als Schlusslied das Lied 170 singen, die Strophen 1 bis 4. Die Weisheit des Vaters erfülle deine Seele. Die Barmherzigkeit Jesu öffne dich für die Liebe. Der Geist Gottes schenke dir Lebendigkeit. So segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.